von Anfang an ins Boot zu holen einfach. Wie sieht Nutzung von digitalen Inhalten in Schulen heute aus? Diese Inhalte, egal ob das jetzt irgendwie OER-Inhalte sind oder kommerzielle Inhalte von Schulbuchverlagen oder Inhalte, die aus der Community rauskommen, die liegen irgendwie in Silos. Das heißt, wenn ein Lehrer das nutzen will, dann muss er wissen, wo findet er diese Inhalte. Dann geht er über einen Bildungsserver oder über die anderen Portale, nimmt sich diese Inhalte und am Ende des Tages druckt er die wahrscheinlich aus, um die dann seinen Schülern und Schülerinnen auszuhändigen. Also nicht nur ein Medienbruch, sondern auch ein extremen Workflow, der nicht wirklich nutzerzentriert ist. Wenn wir uns dann noch anschauen, um was für Inhalte geht es hier eigentlich, dann haben wir ganz oft irgendwie PDFs, Schaubilder, Videos, aber im Grunde genommen immer digitale Medien, die analoge Medien ersetzen. Also das ist eine digitale Repräsentation des Super-8-Films oder der VHS-Kassette, aber noch nicht das, was wir eigentlich uns vorstellen, wenn wir sagen, es geht um digitale, adaptive, schlaue, unterstützende, binnendifferenzierbare Systeme. Solche gibt es aber tatsächlich am Markt und die Firma Betamax, die uns hier in dem Projekt auch begleitet, ist ein ganz gutes Beispiel dafür. Die machen etwas, was sie ein digitales Mathe-Lernbuch nennen. De facto haben sie ein hochadaptives, schlaues Lernsystem. Warum nennen sie das Mathebuch? Weil sie hoffen, damit so ein bisschen besser in den Zustimmungs- oder in den Freigabekommissionen in den Ländern durchzukommen. Aber das heißt, was passiert da? Da gehe ich hin, dann habe ich irgendwie Matheaufgaben, die löse ich und im Hintergrund wird ein Kompetenzmodell des Lerners gemacht und ich kann sowohl als System, aber auch als Lehrer sehen, welche Sachen habe ich verstanden, welche Konzepte habe ich nicht verstanden und bekomme dann eben ganz individuellen auf mein Verständnis ausgerichtetes Lernpfad und auch unterstützende oder fordernde weitere Aufgaben. Ja, über die GDPR haben wir heute schon einen sehr schönen Einführungsvortrag gehört, den ich mir gewünscht hätte, vielleicht vor 2 Jahren schon mal zu hören und hätten sich so ein paar Sachen auf eine deutliche Abkürzung begeben. Ganz wichtig für uns ist dieses Privacy by Design und das muss man sich vielleicht nochmal verinnerlichen. Was da gesagt wird, ist ja eigentlich, als System muss ich mir anschauen, welche Daten muss ich speichern, welche Daten muss ich verarbeiten, um der Aufgabe nachzukommen, die ich durchführen möchte. Und wenn man sich so ein System wie Betamax anschaut, hat die Frage, welches Maß an personenbezogenen oder personenbeziehbaren Daten brauche ich eigentlich? Und wir haben noch eine zweite Herausforderung. Wenn ich in die Schule gehe, habe ich plötzlich minderjährige Nutzer. Und das heißt, die Freigabe oder die Consent-Workflows beispielsweise, wenn ich consentbasiert arbeite, sind viel, viel komplizierter. Man sieht ja rechts in dieser Grafik mal so ein bisschen wie bei uns, dass das Onboarding der Eltern und der Schüler aussieht. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, wie alt ist der Schüler, wer muss denn zustimmen, der Schüler, die Eltern, beide. Und das müssen wir ständig im Hintergrund neu überprüfen, denn wenn der plötzlich Geburtstag hat, dann mag sich noch irgendwie eine andere Rahmenkonstellation übergeben. Das Schöne ist, das mussten wir vor der DSGVO auf Papier machen, oder die Schulen müssen das machen, die Schulen sind die rechtlich verantwortete Stelle. Mit der DSGVO kann das elektronisch erfolgen, diese Freigabe-Workflows, insofern sie quasi den rechtlichen Anforderungen weiterhin noch standhalten. Also manchmal haben auch die neuen rechtlichen Regelungen durchaus auch Sachen, die einem das Leben einfacher machen. Und man muss nicht nur schimpfen. Wenn wir in die Schulen schauen, sehen wir eine ganz, ganz große Lücke zwischen dem, was in der Wirklichkeit passiert und dem, was die Rechtslage eigentlich vorsieht. Und das berühmteste Beispiel ist immer die Nutzung von WhatsApp. Und wer da mal Lust hat, der liest mal den Datenschutzbericht des, Erfurt, also des thüringischen Landesdatenschutzvorsitzenden, der einfach nur so Anfragen und Cases aus dem Schulumfeld aufzählt. Also es ist wirklich eine ganz traurig amüsante Lektüre. Also wir haben ein Awareness-Problem und wir haben ein Problem, dass auf der einen Seite die Politik immer sagt, ja, das muss alles digitaler werden, wir wollen die Möglichkeiten der digitalen Welt nutzen, wir wollen unsere Kinder auf eine Zukunft in der digitalisierten Welt vorbereiten, auf der anderen Seite aber die Möglichkeiten gar nicht bestehen. Und in dieses Delta probieren wir uns so ein bisschen reinzubegeben. Das heißt, wir brauchen Lösungen, die sollen legal sein, aber auf der gleichen Seite sollen sie einfach zu nutzen sein, weil es bringt mir nichts, irgendein kompliziertes System hinzustellen, was dann die Lehrer von Anfang an verschreckt. Der Ansatz, den wir da gewählt haben, ist, wir haben ein zentrales Repository von digitalen Bildungsinhalten, die dann im Idealfall noch an ein Curriculum verknüpft sind. Und über diesen zentralen Lernstore können sowohl Schüler als auch Lehrer darauf zugreifen und dann auch über ein entsprechendes Lernmanagementsystem diese Inhalte zugreifen. zuweisen. So sieht das beispielsweise aus. Wir haben das in einem Prototypen in der Pilotphase umgesetzt mit zwei Anbietern, Betamax, die eben schon erwähnt sind, und Conesen. Conesen ist einer der drei großen deutschen Schulbuchverlage. Und wenn man sich mal anschaut, wo alle drei tatsächlich vor einem Jahr standen bei dem Thema, muss man sagen, ja, da ist offensichtlich auch tatsächlich noch nötig, dass die Wissenschaft und die Politik das Thema ein bisschen pusht, weil rein aus dem Markt passiert das offensichtlich nicht. Aber hier kann ich jetzt sehen, hier ist der Schüler eingeloggt in einer Lernumgebung, hat ein digitales Lernwerk, und was man hier schon sieht, ist, der Schüler wurde wiedererkannt und wurde an einer bestimmten Stelle identifiziert und kann hier seinen persönlichen Lernpfad weiter fortführen. Was passiert da im Hintergrund? Der Schüler loggt sich ein in der entsprechenden Cloud-Lösung oder der Lernmanagement-Software, wird die Identität des Schülers durch ein Pseudonym getauscht. Und Pseudonymisierung ist tatsächlich, wenn man in die DSGVO reinschaut, auch eine der Maßnahmen, die vorgeschlagen wird. Und das heißt nicht, dass diese pseudonymisierten Daten, wir haben es eben schon kurz erwähnt, nicht mehr personenbeziehbar sind. Aber das Schutzniveau der Daten, der pseudonymisierten Daten, ist eben einfach wesentlich geringer als der, die direkt personenbezogen sind. Wie sieht das von der Architektur aus? Wir haben hier die verschiedenen, auf der rechten Seite die verschiedenen Anbieter der Lerninhalte. Der Nutzer loggt sich hier ein. Da ist dann eine Pseudonymisierungs-Engine. Da haben wir vielleicht auch ganz interessant zwei Maßnahmen oder zwei Implementierungsmöglichkeiten diskutiert, zusammen mit den Landesdatenschützern und der Arbeitskreis Technik. Und zwar Mapping-Tabelle gegen Verschlüsselung, und haben uns für die Mapping-Tabelle entschieden, weil sie einfach wesentlich einfacher zu handhaben ist und ich auch sowas wie Löschen viel, viel einfacher machen kann, als wenn ich dann die Schlüsselverwaltung oder so machen muss. Also der kriegt dann über beispielsweise LTI immer nur das Pseudonym. Das ist auch angebotsspezifisch und nicht anbieterspezifisch. Das heißt, wenn ein Schulbuchverlag 20 Angebote hat, dann kriegt er für den gleichen Nutzer 20 verschiedene Pseudonyme, damit er eben kein Cross-Profiling machen kann. Und er kann dann auch über ein XAPI an dieses System Nutzungsdaten zurückspielen. Und wir können hier dann in so einem einfachen Teacher-Cockpit, nennen wir das, einfache Nutzungsstatistiken anzeigen. Da haben wir zwei Sachen vorgefunden. Der eine Anbieter hatte gar keine Events, die er schmeißen konnte. Der andere Anbieter hatte in seiner Software zwar Events, aber da müssen wir noch quasi händisch auf XAPI mappen und Verbs mappen und so ein bisschen gucken. Trotzdem, das, was wir hier dann bauen können, ist relativ high level. Also irgendwie, wie viel Zeit wurde verbracht, wie viele Punkte wurden erreicht, was wurde wie oft angeschaut. Wenn wir uns eine Software anschauen, die darüber hinausgeht, dann habe ich den Use Case, dass ich eigentlich direkt auf Inhalte aus den Systemen depseudonymisiert zugreifen möchte. Also das können wir uns mal anschauen, wie sieht das aus. Hier sehen wir das Backend von Betamax. Und da kann ich als Lehrer eben reingehen und kann sehen, hier, das sind meine Nutzer. Und die haben jetzt hier diese Aufgaben mit dem und dem Punktestand abgeschlossen. Und dann kann ich in jeden Nutzer, in jede Aufgabe reingehen und bekomme ganz tiefe Insights geliefert. Was man hier aber schon sieht, hier tauchen ja plötzlich Informationen auf, die ich eigentlich dem Anbieter gar nicht geben möchte. Das heißt, in Wirklichkeit kriegt der nur die Pseudonyme übergeben. Und wir müssen uns darum kümmern, wie können wir diese Pseudonyme durch die Klardaten ersetzen, so dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Anbieter die irgendwie mitliest, möglichst gering ist. Also was wir gefunden haben, ist keine Lösung, die ist 100%. Aber wir haben uns vier Möglichkeiten angeschaut. Die erste Möglichkeit ist, das ist tatsächlich die den Datenschützern auch am liebsten ist, nimm deine ganze Ausführungsumgebung, pack die irgendwie in einen Container und lass die in deiner Umgebung laufen. Das funktioniert wunderbar, wenn ich sowas habe wie Etherpad bei euch oder irgendwelche Open-Source-Kollaborations-Inhalte-Tools. Man kann sich aber vorstellen, wenn ich jetzt sowas habe wie Betamax, wo mehrere Millionen Geld geflossen ist in diese Algorithmen, die werden wahrscheinlich sehr, sehr ungern das, den Kern ihrer Software rausgeben an irgendjemand, der den dann bei sich im Rechenzentrum betreibt. Das heißt, ist ein guter Ansatz, aber eben nicht komplett für kommerzielle Anbieter gäbe als Weg. Der zweite Weg, den wir uns angeschaut haben, ist eine JavaScript-basierte Depseudonymisierung. Das heißt, der Anbieter ruft sein Backend auf, lädt ein kleines JavaScript-Snippet, was von unserer Seite kommt. Das Snippet geht dann durch die komplette Seite durch, sieht da und da und da werden Pseudonyme angezeigt. Der Nutzer ist gleichzeitig eingeloggt in dem Lernmanagementsystem und in dem Backend des Anbieters und kann dann sagen, liebe Cloud-Software, bitte ersetzt mir jetzt die folgenden Pseudonyme durch die Klarnamen. Das wird dann im DOM ersetzt. Das funktioniert ganz gut. Das ist tatsächlich auch die technisch schönste und schlankeste Lösung. Problem bei der Lösung ist, die ersetzten Identitäten landen direkt im DOM und damit genau in der Sicherheitsebene, die für den Anbieter ein bisschen kriminelle Energie vorausgesetzt auslesbar sind. Aber auch wenn ich mir vorstelle, ich habe irgendwie irgendein Debugging-Code oder irgendeine Tracking-Software, die irgendwie irgendwas macht, dann ist es relativ einfach, tatsächlich diese Daten auszulesen. Das Gleiche trifft übrigens zu, muss ich mal schauen, für die nächste Lösung, die relativ viel diskutiert worden ist, auch in den verschiedenen landesweiten Initiativen, nämlich das Ganze durch einen Proxy zu schicken und die Ersetzung im Proxy vorzunehmen. Habe ich genau das gleiche Problem. Am Ende landen die Daten im gleichen DOM. Ich kann sie relativ einfach auslesen und an mich selber schicken. Die Lösung, die wir jetzt präferieren, ist eine iframe-basierte Lösung. Das heißt, für jede dieser Pseudonyme, die wir im Bild gesehen haben, wird ein iframe angefordert. Der Inhalt des iframes kommt aus der Cloud-Software und darin wird dann einfach der Klarname angezeigt. Ist ein bisschen unschöner, ist ein bisschen schwergewichtiger, aber dadurch habe ich eine Trennung in den Sicherheitsebenen zwischen quasi Third-Party-Content und den Inhalten aus der ersten Seite. Also das ist das, was wir momentan bevorzugen. Man muss fairerweise sagen, es ist immer noch möglich, die angezeigten Inhalte auszulesen. Man muss ein bisschen kreativer sein, aber man kann sich sowas vorstellen wie, ich mache über JavaScript einen Screenshot der Seite, ich weiß, wo die Nutzernamen stehen, dann mache ich eine OCR drüber, dann habe ich wieder die Daten. Also passiert trotzdem. Aber das ist ein ganz guter, also die Lösung scheint uns ein ganz guter Trade-off zu sein. Was im Hintergrund immer noch passieren muss, ist ein Roastering. Das heißt, ich muss der Software noch mitteilen, welche Rolle, welche Rechte hast du und auf welche andere Pseudonyme darfst du zugreifen. Das ist insofern ein bisschen schwierig, weil da gibt es noch keine wirklich schönen Standards im Feld. IMS hat da einen Standard, der in Amerika recht verbreitet ist, für den es keine europäische Ausprägung gibt. Das ist One Roaster. Wir machen das momentan mit einer proprietären Schnittstelle, um einfach da erstmal voranzukommen. Was haben wir bis jetzt erreicht? Wir haben dieses legale Konstrukt aufgebaut. Das funktioniert so, dass die Einverständniserklärung gegenüber der Cloud-Software beinhaltet, dass bestimmte Daten in pseudonymisierter Form an Dritte oder an eine definierte Whitelist von Dritten weitergegeben werden dürfen. Das haben wir als Prototyp am Laufen. Was wir uns gerade anschauen, ist, wie kann das mit Lizenzen funktionieren? Also wie kann ich dem Anbieter mitteilen, ja, das ist jetzt ein legaler Nutzer, ohne dass er das direkt mit seiner Nutzerdatenbank oder seiner Lizenzdatenbank matchen muss. Und was wir uns vielleicht noch anschauen, ist, ob wir nicht Frontend, Backend dieser Software irgendwie teilen können und einen Teil davon bei uns betreiben und den anderen Teil nicht. Es gibt so ein paar Limitations. Das funktioniert sehr gut, wenn wir uns im webbasierten Kontext befinden. Wenn wir jetzt aber Richtung irgendwie Tablets schauen und native Apps, funktioniert der Ansatz nicht mehr ganz so schön. Da sind wir auch dabei, uns das langsam anzuschauen. Es gibt immer das Problem der German Angst. Also je mehr Daten ich erfasse, desto mehr Eltern oder Lehrerbeiräte werde ich haben, die dann irgendwie sagen, schwierig. Also ein ganz schwieriges Umfeld um Learning Analytics. Learning Analytics in Schule macht keinen Spaß. Wir haben für das Konzept immer noch keine Unterschrift des Landesdatenschutzes. Das heißt, wir diskutieren mit dem. Wir haben nächsten Monat das nächste Meeting. Aber es ist da auch sehr schwierig. Das ist immer so ein begleitender Prozess. Dass die äußern Bedenken, aber man ist sehr schwierig, die zu einem Punkt zu bekommen, wo sie wirklich sagen, ja, als Aufsichtsbehörde, das ist der Weg, den du zu gehen hast. Löschen ist auch noch ein großes Thema für uns. Also reicht es am Ende des Tages, diese Mapping-Tabelle zu löschen. Und das hängt noch auch gerade beim Löschen mit einer letzten Geschichte zusammen. Und das ist nämlich das Thema, was ist, wenn in diesen Daten, wir hatten es eben kurz andiskutiert, irgendwie so implizierte Daten auftauchen. Also hier sieht man mal einen Screenshot aus diesem E-Book und da kann ich mir Notizen machen. Also was ist denn, wenn ich jetzt in dieses Notizfeld reinschreibe, Schüler Klaus ist wirklich doof und versteht das nicht. Also da müssen wir auch noch irgendwie eine Lösung finden, damit umzugehen, das gegebenenfalls zu verschlüsseln. Also da haben wir noch keine finale Antwort drauf.